Direkt aus Europa, Nummer 339, Seite B.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Mit Christoph Heinemann, guten Morgen. Der 20. März ist der internationale Tag der Frankophonie. Das ist die Gemeinschaft der französischsprachigen Staaten. Darunter befinden sich sowohl Länder, in denen Französisch eine der offiziellen Sprachen oder Muttersprache ist, und solche, in denen Französisch Lehrsprache ist. Organisiert in der Internationalen Organisation der Frankophonie, abgekürzt OIF, der auch Länder wie Moldawien oder Bulgarien angehören. Die offiziellen Feiern finden in diesem Jahr in der libanesischen Hauptstadt Beirut statt. Darüber wollen wir jetzt sprechen mit Professor Klaus-Dieter Lehmann, dem Präsidenten des Goethe-Instituts. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Heinemann.
Herr Professor Lehmann, beneiden Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen vom französischen Kulturinstitut, vom Institut Français, um diesen internationalen Tag der Frankophonie?
Also das ist schon etwas Besonderes und Bemerkenswertes. Aber beneiden würde ich in dem jetzigen Zustand nicht sagen, weil wir zurzeit mit einem wirklich großen Sprachoffensive in der Welt unterwegs sind. Dieses große Programm des Auswärtigen Amtes innerhalb von 3 Jahren 500 neue Auslandsschulen so auszustatten, dass sie mit Deutsch bis zur Hochschulreife künftig versehen sind. Das ist etwas, was eben nicht nur einen deklamatorischen Charakter hat, sondern auch wirklich eine Substanz erzeugt. Und ich glaube, es ist ja auch wichtig, dass man deutlich macht, dass die eigene Sprache schon eine hohe Wertschätzung benötigt, eine Aufmerksamkeit, keine Gleichgültigkeit, wie das zum Beispiel bei uns in Deutschland durchaus auch der Fall ist. Wie man mit seiner eigenen Sprache im eigenen Land umgeht, ist auch ein deutliches Signal dann für die Wahrnehmung im Ausland. In Deutschland gab es ja eine deutliche Hinwendung im 19. Jahrhundert, die Hochsprache zu fördern und die Dialekte. In Frankreich hat man die Dialekte sehr stark unterdrückt. Die deutsche Sprache hat wieder eine Position, die wir deutlich akzentuieren. Wie gesagt, wir gehen ins Ausland jetzt mit einem größeren Selbstverständnis, um die deutsche Sprache wieder attraktiv zu machen, inhaltlich auch zu befördern. Nicht als ein Konkurrenzunternehmen zum Englischen, die Lingua Franca brauchen wir sowieso, aber die zweite Fremdsprache, da sind wir durchaus selbstbewusst in einer Weise, sie wirklich nach vorne zu bringen.
Gestört ist allerdings die Beziehung zur Rechtschreibung, und das spätestens seit der Rechtschreibreform. Viele ältere Menschen schreiben so, wie sie es vor Jahrzehnten in der Schule gelernt haben. Die Jungen lernen die neue Schreibweise heute in den Schulen. Das wäre in unserem Nachbarland vermutlich undenkbar.
Das ist auch wieder ein Punkt, der unterschiedlich ist. Frankreich hat eine Art Regulierungsbehörde für seine Sprache, die Akademie. Man passt genau auf, dass keine Anglizismen in die Sprache wandern, sondern man säubert sie, man übersetzt, man findet Ausdrücke. Die deutsche Sprache hat keine zentrale Regulierungsbehörde. Und ich bin auch, muss ich ganz offen sagen, sehr froh darüber, weil das Deutsche letztlich in seiner Vielfältigkeit, auch in seiner Vieldeutigkeit, zu einer Sprache gemacht hat, die genau für die Kultur, für die Philosophie, für die Philologie eine deutliche Attraktivität hat. Also wir unterscheiden uns deutlich im Charakter, wie wir mit Sprachen umgehen.
Aber da ist doch die Frage, ob man Schifffahrt jetzt mit 2 oder 3 F schreibt, unerheblich, oder?
Diese Reform, die da eingeleitet worden ist, ist eigentlich etwas, was nicht der Tradition der Entwicklung der deutschen Sprache wirklich entsprochen hat. Man hätte sie gar nicht erst beginnen sollen.
Informationen am Morgen im Deutschlandfunk. Wir sprechen mit Professor Klaus-Dieter Lehmann, dem Präsidenten des Goethe-Instituts. Herr Lehmann, zu den Werten der Frankophonie zählen, jedenfalls offiziell, kulturelle Vielfalt, Demokratie, Solidarität und Entwicklung. Gibt es überhaupt zweckfreie Kulturpolitik?
Ja, das gibt es und das muss es auch geben. Erstaunlich ist, dass die französische Kulturpolitik, vor kurzem gab es ein Interview des Generaldirektors der französischen Kulturinstitute, deutlich gemacht hat, es hat uns natürlich erfreut, Die Goethe-Institute könnten Vorbild für sie sein, weil sie nicht Teil des Außenministeriums sind und damit nicht bei jeder Wahlperiode und veränderten politischen Zusammensetzung der Regierung immer wieder eine neue Politik machen, sondern durch diese Unabhängigkeit eine langfristig angelegte Kulturpolitik machen können. Und diese Nachdenklichkeit in Frankreich ist schon interessant, die zeigt, dass man sich eben nicht instrumentalisieren lassen darf von Politik oder Wirtschaft, um wirklich große Effekte für eine kulturelle Austauschmöglichkeit zu haben.
Aber bei ihrer Interessenvertretung sind die Franzosen durchaus durchsetzungsfähig. Sie pochen etwa darauf, dass ein NATO-Generalsekretär auch Französisch sprechen muss. Ist das kultureller Nationalismus oder muss man sich so verhalten, wenn man sich dem nicht geschlagen geben will?
Also ich glaube schon, dass wir, wenn wir das mit der französischen Einstellung vergleichen, dass unsere Amtsträger durchaus ihre deutsche Sprache stärker nutzen sollten. Ich denke nur an die Europäische Union, da ist die deutsche Sprache offizielle Amtssprache. Aber das Nutzen des Titels Amtssprache wird zum Teil vernachlässigt. Also hier würde ich mir mehr Selbstbewusstsein durchaus als richtig und als nützlich vorstellen.
Eine Sprache, in der alle Europäer miteinander reden könnten, die gibt es nicht. Könnte es eines Tages wenigstens eine europäische Kulturpolitik geben?
Ich glaube nicht, dass es eine europäische Kulturpolitik in der Weise geben sollte, dass man die Konturen nicht mehr erkennt. Das Zusammenarbeiten ist hervorragend. Beispielsweise die Goethe-Institute gehen mit den französischen Kulturinstituten durchaus Partnerschaften in gemeinsamen Gebäuden ein. Wir machen gemeinsame Programme. Wir stützen zum Beispiel beide eine Politik der Mehrsprachigkeit, weil wir sagen, das Englische wird die Lingua Franca sein. Aber wenn wir die europäischen Länder dazu bringen, dass man eine Schulpolitik verfolgt, dass zwei Fremdsprachen gelernt werden sollen, dann zeigt das genau die Richtung an, dass es nämlich wichtig und richtig ist, dass diese kulturelle Vielfalt eine Chance hat. Und das kann man am besten über eine sehr vernünftige Schul- und Sprachenpolitik leisten.
Professor Klaus-Dieter Lehmann, der Präsident des Goethe-Instituts, Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
Gerne, auf Wiederhören.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Am Mikrofon heute mit Silvia Engels. Guten Morgen. Die Wirtschaftskrise trifft auch den Arbeitsmarkt immer härter. Besonders stark werden dieses Mal wohl auch wieder Menschen mit ausländischen Wurzeln betroffen sein. Die Arbeitslosigkeit bei Ausländern lag, und das wohlgemerkt 2008 in einer guten Wirtschaftslage, bei 18%, die der Deutschen bei 8%. Ein Grund dafür, Jugendliche mit Migrationshintergrund machen seltener eine Ausbildung als deutschstämmige Jugendliche. Häufig liegt das daran, dass viele gar nicht wissen, welche Ausbildungsmöglichkeiten es gibt. In Hamburg hat die Arbeitsagentur deshalb gemeinsam mit der Islamischen Gemeinde ein Projekt gestartet. Zum traditionellen Freitagsgebet kommen Mitarbeiter des Arbeitsamts direkt in die Moschee. Für uns war unsere Landeskorrespondentin Verena Herb dabei.
Langsam füllt sich der Gebetsraum der Zentrumsmoschee. In den Regalen im Vorraum stapeln sich die Schuhe. Die Männer bahnen sich ihren Weg, um noch einen freien Platz auf dem rot gemusterten Teppich zu finden, um sich hinzusetzen. Einige lehnen mit dem Rücken an den prunkvoll gekachelten Wänden, verdecken dabei die Mosaike in Blau, Türkis und Weiß. Junge und alte Männer, Söhne mit ihren Vätern, knien auf dem Boden, blicken nach vorne zum Muezzin, der versunken in seinen traditionellen Gesang neben der Kanzel sitzt. Er reicht das Mikrofon weiter an Ramazan Uca, den Imam der Islamischen Gemeinde Hamburg. Uca begrüßt einen besonderen Gast, den Leiter des Arbeitsamts Hamburg, Rolf Stein.
Danke, dass Sie gekommen sind.
Verehrte Islamische Gemeinde,
Alle Menschen werden frei und gleich geboren und verdienen eine Chance auf Teilhabe in unserer Gesellschaft.
Der Grund für Stahls Besuch in der Moschee im Stadtteil St. Georg: informieren und aufklären darüber, wie wichtig die schulische und berufliche Bildung für Jugendliche ist. Er will werben für eine bessere Ausbildung der Migrantenkinder.
Wir können den Menschen helfen, die es schaffen, zu uns zu kommen. Aber viele schaffen es nicht.
Das soll sich ändern durch die Kooperation zwischen der Islamischen Gemeinde Hamburg und der Agentur für Arbeit, erklärt Imam Uca.
Wir wollen nicht nur die Jugendlichen erreichen, sondern auch ihre Eltern. Wir müssen auch diese Menschen erreichen und sagen, wenn ihr sich mit ihren Kindern nicht beschäftigen, dann haben wir Zukunftsprobleme. Damit wir das alles vermeiden können, müssen die zivile Organisationen, egal was wir machen, ob wir religiös sind, nicht religiös sind, wir sind in einem selben Boot.
Der Schlüssel dafür liegt in einem guten Schulbesuch.
Nicht alle 1500 Männer scheinen zu interessieren, was der Arbeitsamtsmitarbeiter vor ihnen erzählt. Über die Möglichkeiten einer dualen Ausbildung, wo man sich informieren kann, und dass unten am Eingang der Moschee Informationsbroschüren ausliegen. Einige Männer im Gebetsraum wirken gelangweilt, doch viele hören aufmerksam zu. Dann tritt der Prediger, ein junger Mann mit dunklem Bart im traditionellen weißen Predigerkleid und Gebetshaube, auf die Kanzel.
Der beste Verdienst ist der, der mit eigener Kraft erwirtschaftet wird. Wie willst du zum Beispiel deine Hadsch oder Umrah nach Mekka machen, wenn dir die finanziellen Mittel dazu fehlen? Oder willst du Schulden anhäufen? Willst du ein Bettler sein?
Ich als Geistlicher, als Imam, ich rede vom Kanzel an und sage, wenn jemand gesund ist und die Möglichkeiten hat und keine Arbeit sucht und sagt, ich werde von Hartz IV leben, das ist islamisch gesehen eine Sünde. Ich als Imam, ich kann sagen, wenn man gesund ist, darf man nicht einfach hier rumsitzen und sagen, wir werden durch Hartz IV leben. Das heißt, dadurch macht man diese Gesellschaft kaputt.
Er als Imam habe die Autorität, die von den Gläubigen angenommen werde, erklärt Ramazan Uca. Der Einfluss der Geistlichen sei nicht zu unterschätzen. Entsprechend tragen die Imame auch eine große Verantwortung.
Wir haben auch ein Problem. Viele Imame leben in Deutschland, in Hamburg, körperlich, aber geistlich, sie sind nicht da. Weil die fehlende Deutschkenntnisse bei vielen Imamen, Sie sehen auch, mein Deutsch ist auch nicht ein besonderer Deutsch. Aber ich weiß, worüber in Deutschland gesprochen wird. Es gibt in Hamburg einen Schura, das heißt, wir kommen mit den Imamen zusammen. Und ich sehe das eindeutig, wirklich, es gibt Imame, die leben hier, die tun ihre Aufgabe als Imam, aber weiter nicht. Unser Ziel ist in Zukunft, dass wir alles auf Deutsch machen. Aber dafür braucht man Leute, die deutsche Sprache verstehen, und da braucht man auch Imame, die Deutsch können. Das ist wichtig.
Um 13 Uhr ist das Freitagsgebet vorbei. Die Besucher strömen die engen Holztreppen hinunter, die meisten eilen zurück zu ihrem Arbeitsplatz. Sie nutzen die Mittagspause zum Beten. Andere nehmen sich Zeit, stehen in Gruppen vor der Moschee zusammen und unterhalten sich. So wie der Student Mohammed. Vor 2 Jahren ist er aus der Türkei nach Hamburg gekommen. Hier hat er Familie. Er studiert Wirtschaftsingenieurwesen. Dass das Arbeitsamt zum Freitagsgebet kommt, findet er gut. Denn viele Eltern wissen nicht, welche Möglichkeiten es für ihre Kinder gäbe, und erzählt von seinem Cousin. Der sei intelligent, trotzdem besuche er eine Förderschule. Und viel liege an dessen Vater, Mohammeds Onkel.
Er hat sich nicht so um die Kinder gekümmert, vielleicht. Und er ist auch ein ungebildeter Mann. Er hat Grundschule zu Ende gebracht. Er weiß nicht, was er machen könnte. Und in unserer Umgebung gibt es nicht so viele Studenten, die etwas empfehlen können.
Er ist deshalb ein Vorbild, glaubt Mohammed. Sein Onkel war heute nicht in der Moschee. Er hätte viel lernen können, so der Student. Doch war es nicht die einzige Chance, denn die Agentur für Arbeit wird an 4 weiteren Freitagen zum Gebet in die Moschee kommen.
Ich sehe eine besondere Situation dadurch, dass wir es gemeinsam tun,
sagt Rolf Steil, der Chef der Arbeitsagentur, und ist optimistisch, dass mit dieser Initiative mehr Menschen erreicht werden können. Dass dies der richtige Weg ist, dessen ist sich auch der Imam der Zentrumsmoschee, Ramazan Uca, sicher.
Wir wollen demnächst auch mit Frauen das Gleiche nochmal wiederholen, weil wenn wir die Mütter erreichen, ich glaube, da haben wir noch mehr Erfolgschancen, weil die Väter sind in Arbeit und die Mütter sind allein mit ihren Jugendlichen zu Hause.
Werbung für eine berufliche Ausbildung direkt in der Moschee. Eine Reportage war das aus Hamburg von unserer Korrespondentin Verena Herb.
Deutschlandfunk.
Neun Uhr. Die Nachrichten. In der thailändischen Hauptstadt Bangkok haben die Regierungsgegner mit ihrem Rückzug begonnen. Der Umsatz der deutschen Industrie ist im Februar stark eingebrochen. Er sank gegenüber dem Vorjahresmonat um 23,3%, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Dies war der höchste Rückgang seit Beginn der Berechnungen im Jahr 1991. Besonders betroffen war die Autoindustrie, wo die Umsätze um fast 40% fielen. Auch die Metallindustrie, der Maschinenbau und die Chemiebranche verzeichneten deutliche Einbußen.
Und nun, meine Damen und Herren, das Kalenderblatt. Heute, vor 250 Jahren, starb Georg Friedrich Händel. Hören Sie über den Komponisten einen Beitrag von Michael Stegemann.
Anders als der nur einen Monat jüngere Johann Sebastian Bach ist Händel durchaus nicht zum Musiker bestimmt. Geboren am 23. Februar 1685 in Halle an der Saale als Sohn eines Barbiers und Chirurgen, soll er eigentlich Jurist werden. Doch mit der Berufung des 17-Jährigen an die Hallenser Domkirche beginnt eine der glänzendsten Musikerkarrieren des 18. Jahrhunderts. Zunächst als Organist und Cembalist. Händel triumphiert, wo immer er auftritt. In Hamburg, wo der 19-Jährige seine erste Oper herausbringt. In Florenz und Rom, wo er als Kirchenkomponist brilliert und die Kardinalskurie mit italienischen Kantaten beglückt. In Venedig, wo das Publikum dem Caro Sassone, dem lieben Sachsen und seiner Oper Agrippina geradezu hysterisch zujubelt. Die Ernennung zum Kapellmeister des Hannoveraner Kurfürsten Georg Ludwig scheint der 25-Jährige nur als Durchgangsstation angesehen zu haben. Der Weg führt ihn nach London, wo er 1711 mit Rinaldo seinen ersten Bühnentriumph in England feiert. Händel bleibt in England, im Umfeld des Hofes und des Adels. Eine Geburtstagsode für Queen Anne, Anthems für den Herzog von Chandos, ein Tedeum für Queen Caroline, die Gemahlin seines Hannoveraner Dienstherrn, der 1714 als King George I. den englischen Thron besteigt, die Krönungsmusik für King George II. Und immer wieder Opern. Mehr als 40 sind es bis 1740, viele davon für die Royal Academy of Music, die er jahrelang als Impresario leitet. Er holt die größten Sänger seiner Zeit nach London und komponiert ihnen die herrlichsten Arien in die Kehle. Und als das Londoner Publikum der Opern müde ist, wendet sich Händel Mitte der 1730er Jahre einer neuen Gattung zu. Bis 1751 entstehen mehr als 2 Dutzend Oratorien. Als groß und sehr stattlich wird er von einem Zeitgenossen beschrieben.
Sein Gang war immer schlendernd und recht schwerfällig, seine Gesichtszüge fein.
Ein Choleriker.
Zufahrend, rau und entschieden in seinem Umgang und Betragen, aber ohne alle Bösartigkeit und Tücke.
Mit seinem Tod am 14. April 1759 endet das Barockzeitalter.
Michael Stegemann erinnerte an Georg Friedrich Händel, der heute vor 250 Jahren starb.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Mit Elke Durak im Studio. Guten Morgen. Die SPD hat, so scheint es, die Ostdeutschen wiederentdeckt. Man müsse das aufarbeiten, hatte der Vorsitzende Müntefering kürzlich gesagt. Und mit das meinte er die Skepsis mancher Ostdeutscher, vielleicht auch vieler, über den Beitritt zum Grundgesetz. Es gab im Mai 1990 eine Sendung beim RIAS, braucht die DDR eine neue Verfassung? Hier ist ein Ausschnitt.
Es gehört in eine Situation, in der das Volk eine Revolution durchgeführt hat, dass dieses Volk sich damit befasst, was will ich für eine Verfassung haben. Kann sogar dazu führen, dass im Wesentlichen das Grundgesetz unverändert übernommen wird. Aber es muss eine Auseinandersetzung vorangehen. Es darf nicht einfach von oben vorgeschrieben werden. Das könnte ein Geburtsfehler des neuen Staates werden.
Es geht auch nicht, wenn wir sagen, neue Verfassung, darum, etwas grundsätzlich Neues zu machen.
Eine Demokratie besteht eigentlich darin, dass sie einer Entscheidung des Volkes vorschaltet, eine Phase der Reflexion, der Überlegung, um auch dem Volk die Chance zu geben, nicht nachträglich etwas bereuen zu müssen. Und diese Reflexionsmöglichkeit, das ist eigentlich die wichtigste Funktion einer Verfassung.
Das ist also ein Rückblick auf das Frühjahr 1990 gewesen. In dieser spannenden Zeit mit diskutiert hat Werner Schulz, heute Bündnis 90 Die Grünen. Guten Morgen, Herr Schulz.
Ja, schönen guten Morgen, Frau Durak.
Warum ist es damals nicht zu einer Veränderung des Grundgesetzes gekommen?
Ja, eine interessante Frage, weil eine große Koalition aus CDU und SPD vor allem den Weg nach Artikel 23 Grundgesetz, also Beitritt ostdeutscher Länder, die es zu diesem Zeitpunkt ja eigentlich noch gar nicht gab, zum Geltungsbereich des Grundgesetzes für den schnelleren und besseren Weg zur deutschen Einheit hielt. Wichtig war uns, dass der Artikel 146 im Grundgesetz endlich eingelöst wird, in dem damals stand, dieses Grundgesetz gilt bis zu dem Tag, an dem sich das deutsche Volk in freier Selbstbestimmung eine Verfassung gibt. Wir haben ja streng genommen in Deutschland, also der Bundesrepublik Deutschland, auch heute noch keine Verfassung, sondern ein Grundgesetz. Ein, wenn man so will, von der Bezeichnung her, bewährtes Provisorium. Noch heute steht im Artikel 146, dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tag, an dem das deutsche Volk sich einer Verfassung gibt.
Glauben Sie nicht, Herr Schulz, dass das vielen Leuten eigentlich völlig egal ist, ob das Grundgesetz oder Verfassung heißt? Wichtig ist, was drinsteht.
Also uns war damals bewusst, dass die meisten Teile natürlich aus dem Grundgesetz sich bewährt haben und da auch stehen bleiben werden, hinzugefügt werden hätten sollen die Erfahrungen aus der DDR-Diktatur, also der doch stärkere Schutz der Bürgerrechte, aber auch einige Macken, die sich in der alten Bundesrepublik gezeigt haben. Denken Sie allein nur an das fehlende Selbstauflösungsrecht des Parlaments. Normalerweise kann dieses Parlament eigentlich nur der Souverän auflösen, also das Volk über Volksentscheid. Damit bin ich bei diesem ganzen Kapitel plebiszitäre Elemente, also Volksentscheid, Volksbegehren und dergleichen. Politik achtet sehr auf Meinungsumfragen, aber der Volksentscheid ist im Grunde genommen immer noch gewürgt, noch immer hält man dieses Volk für unmündig. Der Ruf, wir sind das Volk, der ist in unserer Verfassung jedenfalls noch nicht verwirklicht. Denn wir sind das Volk, ist der Anspruch mitzubestimmen. Das ist ein plebiszitärer Anspruch. Das ist der Hauptanspruch dieser friedlichen Revolution gewesen. Ich bin heute nach wie vor dafür, nicht eine neue, sondern überhaupt eine Verfassung zu finden.
Haben denn Ostdeutsche Grund, an der Demokratie zu verzweifeln oder Grundwerte in Frage zu stellen?
Ich glaube nicht, dass die Demokratieverdrossenheit oder Politikverdrossenheit mit dem Grundgesetz zusammenhängt, sondern hier stoßen wir auf ein anderes Phänomen in unserer Geschichte und in den Erfahrungen 60 Jahren Grundgesetz, dass die Demokratie nicht auf dem Boden von Armut gedeiht. Und dort, wo sich Armut ausbreitet, breitet sich auch Furcht aus und gibt es Zweifel an der politischen Klasse und an der politischen Führung.
Sind wir nicht mitten dabei, uns in diese Richtung hineinzubegeben, die soziale Ungerechtigkeit, die da allerorten beklagt wird oder zumindest dort, wo sie empfunden wird?
Ja, das ist feststellbar. Der Armuts- und Reichtumsbericht weist jedes Jahr stärkere Differenzen zwischen Armut und Reichtum aus. Das heißt, der Reichtum der einen bedingt die Armut der anderen. Das ist ein zunehmendes Gefälle.
Wie lange müssen wir uns noch auch öffentlich in den Medien über das Vergangene, über Versäumtes, über DDR-Geschichte etc. unterhalten?
Ja Gott, die Geschichte qualmt noch und solange wir uns nicht einig sind, wie wir das zu bewerten haben, werden wir darüber reden, werden das aufbereiten müssen. Und Sie sehen ja, wir haben auch heute noch in unserem Grundgesetz einen offenen Punkt, das ist der Artikel 146. Und es wäre sehr hilfreich, wenn beispielsweise auch die beiden anstehenden Kandidaten für den Bundespräsident, das oberste Verfassungsorgan, erklären würden, wann denn jemals dieser Artikel 146 eingelöst wird. Also schauen Sie, wir haben viele Nationen in Europa, die haben so etwas wie Volksabstimmung und die durften über die europäische Verfassung zum Beispiel abstimmen, wir nicht, da geschieht das im Parlament durch eine repräsentative Demokratie. Aber wir sind in einer Situation, wo Politik mutig sein muss, Glaubwürdigkeit, Vertrauen zurückgewinnen sollte und die höchste demokratische Reife, die man einem Volk bestätigen kann, besteht darin, dass man ihnen den Weg zur Volksabstimmung freigibt.
Werner Schulz von Bündnis 90 Die Grünen. Herr Schulz, besten Dank fürs Gespräch.
Bitte schön.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 338. Der Fall der Mauer ist noch keine 20 Jahre her, aber die Lebenswirklichkeit wird in Ost und West schon immer ähnlicher. Die Jugendlichen von heute kennen die DDR nur noch aus Filmen und Erzählungen. Westlich vom Brandenburger Tor war die Mauer, aber davon ist fast nichts mehr zu sehen. Die DDR hat fast 41 Jahre lang existiert. Die Mauer gab es vom 13. August 1961 bis zum 9. November 1989. Der Pariser Platz gehörte zu Ost-Berlin. Von dort aus sah man auf der anderen Seite vom Brandenburger Tor bis zur Siegessäule, aber solange es die Mauer gab, konnte man da nicht hingehen. Wer diese Zeit erlebt hat, freut sich immer noch, da wieder von Ost nach West gehen zu können, ohne von jemandem zurückgehalten zu werden. Am Ende der breiten Straße sieht man den Engel auf der Siegessäule. Rechts ist das sowjetische Ehrenmal. Das erinnert daran, dass die sowjetische Armee 1945 Berlin erobert hat. Die Siegessäule erinnert an preußische Siege 1864 im Krieg gegen Dänemark, 1866 im Kampf mit Österreich und 1871, nachdem Frankreich 1870 Preußen den Krieg erklärt hatte. In der Nähe von der Siegessäule gibt es in einem kleinen Park auch ein Bismarck-Denkmal. In dieser Sendung von 2007 erzählt die Tochter eines DDR-Flüchtlings, wie sie nach dem Fall der Mauer mit ihrem Vater durchs Brandenburger Tor gegangen ist. Inzwischen ist er gestorben. Nun steht sie alleine auf dem Pariser Platz. Links von ihr ist die amerikanische Botschaft. Weit hinten im Westen sieht sie den goldenen Engel auf der Siegessäule in der Abendsonne strahlen. Ihr Vater wurde 1927 im Ruhrgebiet geboren, ist aber in Sachsen aufgewachsen und Sachsen lag in der sowjetischen Besatzungszone. Er wollte Jurist werden, wurde aber nicht zum Jurastudium zugelassen. Jura konnte man in der DDR nur studieren, wenn man als sehr zuverlässig und staatstreu galt. Das war er aber nicht. Er war als junger Mann überzeugter evangelischer Christ und hatte deshalb bei seiner Bewerbung zum Studium an der Martin-Luther-Universität in Wittenberg und Halle an der Saale als zweiten Studienwunsch evangelische Theologie angegeben. Theologie konnte man in der DDR an allen staatlichen Universitäten studieren, nur nicht in Dresden an der Technischen Universität. Die Universität, an der er studierte, ist nach Martin Luther benannt und die Stadt, die sich diese Universität mit Halle teilt, heißt seit 1938 Lutherstadt Wittenberg. Deshalb steht am Bahnhofsgebäude Bahnhof Lutherstadt Wittenberg. Er wollte Pfarrer werden und glaubte, das wäre eine Möglichkeit, etwas gegen das kommunistische System zu tun. Später hat er das aber anders beurteilt, als er es damals als junger Mann beurteilt hat. Als er im November 1957 zum Stellvertreter des Rektors der Universität Halle-Wittenberg vorgeladen wurde, warf man ihm unter anderem vor, er habe ein Jahr vorher, am 26. Oktober 1956, auf einem öffentlichen Vortragsabend gesagt, in der DDR sollten die Bürger um ihre Freiheit kämpfen, denn da gebe es noch nicht einmal Rede- und Pressefreiheit. Aber das war erst der Anfang. Ende November wurde er noch einmal vorgeladen und nun wurde ihm vorgeworfen, er habe sich im gesellschaftswissenschaftlichen Unterricht staatsfeindlich geäußert. Er habe am 8. Oktober in einem Seminar gesagt, man müsse auch über das Geheimabkommen zwischen Hitlers Deutschland und Stalins Sowjetunion vom 23. August 1939 sprechen, denn das habe den Zweiten Weltkrieg mitverursacht. Aber die Existenz dieses Geheimabkommens wurde im gesamten Ostblock bestritten. Was er darüber wusste, hatte er aus westdeutschen Quellen. Nach diesem Abkommen wollten sich Hitler und Stalin Polen teilen. Deshalb sagte man, er unterschiebe der Sowjetunion aggressive Absichten und das war in der DDR strafbar. Da bekam er Angst, er käme ins Gefängnis. Da die S-Bahn vor dem Bau der Mauer noch durch ganz Berlin fuhr, ist er nur mit einer Aktentasche am 30. November nach Berlin gefahren und vom Bahnhof Friedrichstraße mit der S-Bahn auf dem gegenüberliegenden Gleis nach West-Berlin. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 338. Danke.